Grundlagen zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstephan von und mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Thema heute: abiotische Schadursachen. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weinstephan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn Pflanzen Schäden zeigen, gibt es ja bezüglich jetzt der Diagnose im Prinzip zwei Möglichkeiten oder zwei Wege, die ich entlang laufen kann. Das ist einmal die biotische Schadursache und das andere sind die abiotischen Schadursachen. Bei der biotischen Schadursache verbergen sich auch die ganzen lebendigen Schadursachen dahinter. Also irgendwelche Pilze, Milben, Nematoden, Insekten, Nagetiere und so weiter. Das sind alles irgendwelche Sachen, die ich auch mehr oder weniger mikroskopisch, binokular, Lupe oder mit bloßem Auge hier nachweisen kann, also sichtbar machen kann. Dass ich sagen kann, okay, ich habe da den Trips gefunden oder da krabbelt hier und kriege ich die Wühlmaus. Also sind diese biotischen Schadursachen. Bei den abiotischen Schadursachen, das ist wie gesagt vom Nachweis her schon ein bisschen schwieriger, weil ich ja nicht spezielles lebendiges nachweise, sondern mehr eine abiotische Schadursache. Das ist vom Nachweis her immer wesentlich schwieriger. Darunter fallen jetzt zumindest vom Thema solche Sachen wie Klima und Witterung natürlich ein sehr großer Bereich. Dann natürlich der Bereich Boden, was alles damit zusammenhängt. Agrartechniken, Pflanzenschutzmittel, Luftschadstoffe. Also alles diese Punkte würde dann diese abiotische Schadursache hier hereinfallen. Übrigens im Gegensatz natürlich zu den biotischen Schadursachen nicht infektiös und natürlich auch nicht übertragbar. Von den Zahlen, wie häufig kommen solche abiotischen Schadursachen überhaupt vor, wenn man mal so eine Faustzahl sich vorstellen könnte, ungefähr jede dritte Probe, also ungefähr 30% der Schadursachen, die so an ein normales Labor geschickt werden, liegen immer ungefähr in diesem Bereich hier abiotische Schadursachen. Also es ist nicht so selten, wie man das vielleicht meinen würde. Wir wollen uns mal mit diesen einzelnen Hauptursachen mal ein bisschen beschäftigen, die mal ein bisschen auflisten, ein paar Beispiele zu geben, ein bisschen näher erläutern, um das Ganze mal hier ein bisschen mit Leben zu füllen, dass man auch ein Gefühl für diese einzelnen Dinge bekommt. Beginnen würden wir mit diesem Punkt Klimawitterung. Da fällt eben thematisch drunter, ich sage mal so was wie Stichwort Temperatur, Licht, Luftbewegung und Niederschläge. Fangen wir mit der Temperatur mal an, noch ein relativ wichtiger Punkt. Kälteschäden und Frostschäden, machen wir erstmal nur die Kälteschäden. Wenn wir schon gleich merken, haben wir sehr viele ja relativ unspezifische Symptome, die auch immer die Gefahr einer Verwechslung mit einer häufig dann ja biotischen oder einer anderen abiotischen Schadursache liefern. Typische Kälteschäden würden sich ja symptomatisch zeigen, zum Beispiel in rötlichen Verfärbungen, also bedingt durch eine verstärkte Antizyanbildung, meinetwegen im Bereich der Blätter. Das könnte aber auch meinetwegen ein Phosphormangel sein. Eine Vergilbung der Blätter kann Hinweis auf Kälteschäden sein, das könnte aber auch ein Stickstoffmangel zum Beispiel sein. Blattkräuselungen können ebenfalls ein Hinweis auf Kälteschäden sein, wie man wegen Obstbau häufig vorkommt, aber Blattkräuselungen, das könnten auch irgendwelche Milben sein, die so ein Schadsymptom hervorrufen. Oder ein extremes Beispiel, wenn Sie meinetwegen Gisneria 10, also Paradebeispiel Usam Barafeichen, jetzt über Kopf mit sehr kaltem Wasser hier begießen, werden Sie sehr schön auf den Blättern solche richtig schönen, ja, komisch gelblichen, rundlichen Blattflecken bekommen durch eben diese Temperaturschockgeschichte. Und wenn man das, sage ich mal, nicht weiß, könnte man vielleicht sogar vermuten, ich habe es hier mit irgendwelchen Viren zu tun. Kommen wir mal zu den Frostschäden, natürlich sehr gefürchtet im Bereich Obstbau, natürlich hier Stichwort Blüte, Spätfrostschäden. Aber genauso gut können hier an den Nadeln von den Koniferen, also meinetwegen hier Fichte, durch solche Frostschäden der Neuosttrieb komplett braun werden und hängt dann auch hier so schlaff herunter. Also auch dies wäre hier ein möglicher Frostschaden im Bereich der Fichte. Spätfrostschäden, jetzt gehen wir mal zurück zum Bereich Obstbau, Blüte, wird häufig begegnet mit Frostschutzberegnung. Vielleicht auch hierzu mal zwei, drei Hinweise, ein relativ kurioses Prinzip, weil ich ja eigentlich ich beregne und will eigentlich verhindern, dass hier irgendwelche Frostschäden auftauchen. Das heißt, ich induziere eigentlich eine Eisbildung und die soll die Pflanze schützen. Das ist irgendwie etwas Widerspruch in sich vielleicht, aber das ist halt eben letztendlich Physik. Das heißt, wenn Sie Eis schmelzen wollen, zu Wasser müssen Sie Energie zuführen. Und wenn Sie Wasser verdampfen lassen wollen, müssen Sie ebenfalls Energie zuführen. Das ist jetzt einmal der Weg vom Eis zum Wasser zum Dampf. Und das Gleiche natürlich gilt auch für den Weg zurück. Das heißt, vom Dampf zum Wasser würde hier Energie frei werden, beziehungsweise vom Wasser zum Eis würde ebenfalls Energie frei werden. Und das ist nichts anderes, was Sie natürlich hier bei dieser Vorschussbringung durchführen. Sie applizieren Wasser, Eis wird gebildet, Energie wird freigesetzt durch diesen rein physikalischen Vorgang. Und diese Wärme, die hier frei wird, liefert genügend Wärme, dass wir ungefähr bis minus 6, minus 8 Grad Celsius hier einen Kälteschutz für unsere Blüten noch bekommen können. Nachteil natürlich von so einer Vorschussprägung wären durch die hohen Wassermengen, die natürlich appliziert werden, wenn das dann irgendwann wieder taut, Gefahr natürlich der Bodenverschlemmung, durch speziell bei lehmigen Böden hier gegeben und natürlich auch eine gewisse Eisbruchgefahr, das ist klar, weil doch ganz schön Gewicht natürlich hier von den Ästen hier herunterdrückt. Neben jetzt Spätfrostschäden im Bereich der Blüte sind natürlich auch jetzt so Spätfrostschäden an den Früchten hier zu beklagen. Jetzt rein symptomatisch würde man da im Bereich Apfel solche bandförmigen Verkorkungen im Bereich der Früchte wiederfinden. Das kennen Sie vielleicht, so ein Frostgürtel. Genauso gut können aber auch solche Verkorkungen im Bereich der Kelchregion dann komplett flächig auftreten. Und auch bei jungen Früchten können solche Spätfrostschäden auftreten, die dann sich meistens in Form von verschiedenen Längsrissen hier zeigen. Ein anderes wichtiges Phänomen neben den klassischen jetzt Frostschäden, Spätfrostschäden, wäre das Phänomen der sogenannten Frosttrockenes, die insbesondere ja, Koniferen, Nadelhölzer, immergrüne Sträucher hier betrifft. Paradebeispiel ist ganz klar der Kirschlorbeer. Und zwar geht es darum, Frosttrockenes, also der Boden ist gefroren, also eine Wasseraufnahme in den Boden ist nicht möglich. Zugleich scheint aber oben kräftig die Sonne und der Wind fegt, das heißt, von oben wird massiv hier Richtung Verdunstung geschoben. Und da die Pflanze jetzt über die Wurzeln vom Boden den nichts mehr nachliefern kann, setzt letztendlich eine echte Vertrocknung hier über den Winter ein. Das heißt, die Blätter werden braun und sterben ab. Also das Phänomen der Frosttrockenes. Also Folge wäre oder Konsequenz wäre ganz klar auch im Winter ausreichend, hier diese empfindlichen, wesentlichen immergrünen Sträucher regelmäßig wässern und gießen. Und darüber hinaus Standort prüfen bezüglich jetzt Sonnenschutz oder Windschutz, um hier auch von oben, sag ich mal, gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ja, soweit eben Kälte- und Frostschäden. Jetzt gehen wir mal in entgegengesetzte Richtung. Also Stichwort hier viel Licht, viel Sonne oder wenig Licht, wenig Sonne. Ganz klar Stichwort Lichtmangel. Also einmal ein Ausbleichen der Blätter. Also diese grüne Blattfarbe verschwindet hier nach und nach. Dann natürlich ein besonders ausgeprägtes Längenwachstum, dieses Etiolierung von Pflanzen, das Vergeilen von Pflanzen. Daneben im Bereich Lichtüberschuss, Sonnenbrandschäden, Probleme meinetwegen bei Früchten oder auch bei Hecken, wenn die gerade, sage ich mal, geschnitten worden sind und dann die Blätter jetzt nach vorne, sage ich mal, kurzfristig rücken, die sonst eigentlich mit der Sonne nicht viel am Hut gehabt haben. Da können sehr schnell hier Sonnenbrandschäden oder auch UV-Schäden hier stattfinden. Es können bei Sämlingen durch eine sehr starke lokale Sonneneinstrahlung im Bereich des Wurzelhalses, sage ich mal, Vorschädigungen stattfindet, dann eben sekundär eine Pilzeinlagerung erleichtern. Daneben, was nun das Spektrum angeht, im Bereich Sonnenschutzverglasung ein wichtiger Aspekt, also ob hier vielleicht bestimmte Wellenlängen herausgefiltert werden, die Pflanze dann noch irgendwie zum Wachstum braucht, oder ob hier hinsichtlich der ja, Wellenquantität von der Menge hier irgendwo zu viel zurückgehalten wird, dass dann entsprechend einfach Lichtmangelsymptome sehr schnell auftreten, auch wenn die Pflanzen relativ dicht hier am Fenster, sage ich mal, scheinbar stehen. Anderer Bereich wäre dann ja Luftbewegung, Sturm, Wind. Kann man sich vorstellen, wenn man schon, wenn man durch den Wald spazieren geht, sieht man da häufig irgendwelche Fichten, also Stichwort Flachwurzler, liegen, die natürlich sehr schnell entwurzelt werden können. Da dem natürlich mehr so im gärtnerischen Bereich normale Laubfall und Fruchtfall, der natürlich hier durch stärkere Winde oder Stürme stattfinden kann. Daneben können aber auch richtige Blattschäden in dem Sinne auftreten, dass die Blätter völlig so zerzaust, zerfranst aussehen. Oder richtig bei stärkeren Winden über längeren Zeitraum kommt es dann zum Vertrocknen der Blattränder, die dann richtig schwarz aussehen. Windbruch ist natürlich auch ganz klein, insbesondere natürlich, wenn hier irgendwelche vielleicht Minierer noch in den Trieben und in den Ästen gefressen haben. Und wenn eben langfristig hier der Wind sich in irgendeiner bestimmten Richtung hier orientiert, natürlich Stichwort an der Küste, habe ich auch hier auch langfristig irgendwelche Wuchsformveränderungen hinsichtlich des Wachstums. Wir haben noch die Niederschläge, also Regen, Schnee und Hagel. Bei Hagel ist klar, da kann ich durch lokal, können hier Früchte, Triebe oder auch Talschalen natürlich hier auftreten. Häufig da habe ich mit Sekundärproblemen zu tun, weil sich eben Pilze dann hier an diesen meinetwegen zerfetzten Rinden sehr schnell festsetzen können. Beim Stichwort Regen ist natürlich auch immer klar, zu viel an Bewässerung fällt ebenfalls hier darunter, Auch im Bereich Hobbybereich, wenn da meinetwegen auf der Fensterbank zu viel gegossen wird, kommt es sehr schnell eben zu einer Vernässung zu, der Bildung von faulenden Wurzeln. Und dann natürlich, faulende Wurzeln können kaum noch Nährstoffe aufnehmen oder weniger Wasser. Dann zeigen sich oberirdisch entsprechende Schadsymptome. Auch eine unregelmäßige Bewässerung kann ja zu Schäden führen. Also Apfelfrüchte neigen hier zum Aufreiß. Und das Paradebeispiel ist eigentlich hier die Miltonien. Also hier sind wir bei den Orchideen, wo die Blätter deutlich so Ziehharmonika-ähnlich aussehen, was also ganz klar durch eine unregelmäßige Wasserversorgung hervorgerufen wird. Wenn man das nicht weiß, denkt man da an irgendeinen Virus oder irgendwelche anderen Schadursachen, aber nicht an diese scheinbar banale Schadursache unregelmäßige Bewässerung, also ganz klassischer abiotischer Schaden. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum Bereich Boden. Also Boden natürlich Bodenphysik, Stichwort Verdichtung etc. oder auch Bodenchemie. Das ist ja noch ein größerer Punkt. Da fallen jetzt ganze Themen mit den Nährstoffen rein, also Nährstoffmangel, Nährstoffüberschuss, Salzgehalt des Bodens, also ob der zu hoch ist zum Beispiel. Die Frage, woher kommt der Streusalzgefährdung jetzt im Bereich Freiland in der Nähe von Straßen. Stichwort pH-Wert des Bodens ist natürlich wichtig, dass der für die Bewässerung von Kulturen entweder mehr im sauren oder mehr im alkalischen oder im neutralen Bereich ist. Und natürlich die Frage, ob da irgendwelche Schadstoffe vielleicht im Boden auch vorhanden sind. Die Symptomatik im Bereich der Nährstoffe kann relativ gut, sagen wir, von der Zuordnung sein, wie meinetwegen beim Eisenmangel, was relativ Paradebeispiel ist, ganz klar, jüngste Blätter, deutliche Vergilbung mit eben scharf abgesetzten grünen Blattadern. Das ist immer der typische Hinweis auf eine Eisenmangelchlorose. Damit weiß ich immer noch nicht, warum es dazu kommt, weil normalerweise ist das kein echter Eisenmangel im Substrat, sondern das hat mehr damit zu tun, dass man wegen der pH-Wert zu hoch ist oder dass der Boden zu nass oder zu kalt ist und dass dann entsprechend die Eisenaufnahme deutlich vermindert ist. Es gibt andere Symptome, die nicht ganz so klar sind, wie zum Beispiel, wenn ich bei den älteren Blättern die Blattränder sich dunkel werden, braun werden, nekrotisch werden. Das kann Hinweis sein auf Kaliummangel, das kann Hinweis sein auf zu hohen Salzgehalt. Es kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ich Bor-Überschuss habe. Das heißt, es ist nur in wenigen Fällen so, wo ich wirklich vom Symptom her sagen kann, von den Nährstoffen, es geht in die Richtung. Viele andere, da öffnen sich dann mehrere Fenster. Also immer ist wichtig, eine Bodenuntersuchung hier durchzuführen, machen zu lassen, mit einer entsprechenden Düngeempfehlung, ein bisschen Hobbybereich sich geben zu lassen für meine spezielle Kultur, die ich jetzt hier stehen habe. Da muss man sich auch auf Ursachenforschung machen, wo meinetwegen die dann vielleicht überhöhten Gehalte herkommen. Zuersatzgehalt kann meinetwegen über den Kompost kommen, Zugehalte an meinetwegen Zink, also ein bestimmter Spurenstoff, über irgendwelche vorher verzinkten Materialien, wo das Wasser eben erstmal langgelaufen ist, bevor ich das dann in die Bewässerung hier einspeise. Hobbybereich, vielleicht häufig die Frage, wie er gedüngt worden ist, einfach blind mit Blaukorn, jede Menge oder Bittersalz bei Koniferen. Auch hier wichtig zu wissen, Hobbybereich sind viele Böden von der Grundversorgung sehr gut versorgt, teilweise schon so gut, dass man über Jahre bestimmte Nährstoffe gar nicht mehr düngen braucht. Das heißt, jede Düngung geht eigentlich in Richtung Überschuss. Auch dies müsste man hier immer mit berücksichtigen. Neben dem Bereich Boden noch vielleicht der Bereich Agrartechnik, also alles, was so mit Geräten und Maschinen mit reingeht. Natürlich sehr viele Gefahrenzonen, wo bei Ernte- oder Pflegemaßnahmen oder Kulturarbeiten hier Schäden an den Kulturpflanzen auftreten können. Und auch im Hobbybereich ganz banal mit dem Rasenmäher, wenn ich dann beim Rasenmäher dann zwischendurch irgendwelche Bäume da wieder jetzt mal die an die Rinde von außen dran fetze, auch ruckzuck habe ich hier irgendwelche mechanischen, abiotischen Schäden an dieser Rinde, weiß vielleicht gar nicht, wo die herkommen. Oder wenn ich beim Auto irgendwo parke, an irgendeine Hecke, ob mit vorwärts oder rückwärts, ist fast egal. Parke ich rückwärts, können die heißen Auspuffgase hier für Schäden sorgen. Parke ich vorwärts, kann, wenn ich längere Zeit gefahren bin, durch diesen heißen Kühlergrill vorne hier an den welchen Koniferen, die da stehen, irgendwelche Schäden auftreten. Zum Thema Pflanzenschutzmittelschäden haben wir schon einen extra Podcast gemacht, müssen wir gar nicht näher drauf eingehen. Letzter Punkt wäre noch Stichwort Luftschadstoffe, also über Industrie und Kfz, also Schwefeldioxid, Ammoniak, Fluorwasserstoff, Stickoxide, Ozon, was sich da alles entsprechend tummelt. Natürlich sehr augenfällig, denkt man auch sofort dran. Woran man vielleicht nicht denkt, sind irgendwelche Gasleitungen im Boden statt Gas, Erdgas, wenn da irgendwelche Lecks auftreten. Natürlich kommen es hier zu teilweise recht massiven Schädigungen von ganzen Alleen, gar kein Thema. Andere Sonderfälle sind meinetwegen Weichmacher beim Plastik, die sich ja ausdampfen, die sich in Schläuchen, in Eimer, in Gummistiefel sein können. Und hier ausdampfen können, zumindest bei den neuen Produkten und hier nicht nur Jungpflanzen für Schäden dann lokal begrenzt sorgen können. Also abiotische Schadstoffe ist ein relativ breites Thema. Der Bereich, mit dem man am ehesten sich vielleicht dann häufiger später so ein bisschen rumschlägt, ist der Bereich Ernährung, also Mangelüberschuss. Hierzu vielleicht zwei, drei Hinweise. Zum einen ein Buch von Zorn et al. Nennt sich Handbuch zur visuellen Diagnose von Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. Das Heft mit Texten, jede Menge Bildern. Im Prinzip entspricht das dem Visuplant, was auch im Netz enthalten ist. Sehr empfehlenswerte Seite, was den Bereich Ernährung, Mangelüberschuss angeht. Daneben gibt es eine CD-Reihe mit Namen Ernesto, also Ernährungsstörung, zu den verschiedensten Bereichen für Gemüse, für Tomaten, für Zierpflanzen, die hier auf den Seiten von der Fachhochschule Weihenstephan unter den Softwareprodukten aufgeführt sind, haben wir natürlich hier auch ebenfalls mit verlinkt. Ja, Ihnen noch eine schöne Woche und dann wieder bis Dienstag.